Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Ein taufrischer Erlebnisbericht, Michel war auf der Isle of Man und hat 2 Tage der Tourist Trophy mitgenommen, was er da erlebt hat, welche Anekdoten und was für Aufreger es dort gab, das erzählt er in der heutigen Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Huch, jetzt ist er weg. Ich soll mal kurz warten, bevor es losgeht, damit die Kamera und alles so richtig läuft. Jetzt habe ich gewartet und der Michel ist einfach aufgestanden und weggegangen. Aber da ist er wieder und damit herzlich willkommen an alle, die zuhören. Und hallo Michel, der Stress steht ihm noch so ein bisschen ins Gesicht geschrieben und wir können die Katze gleich aus dem Sack lassen, weil ihr habt es ja im Intro-Einspieler schon gehört. Der Michel war wieder wild unterwegs, nicht nur auf der Isle of Man, sondern davor auch noch ein ganzes IDM-Rennwochenende bestritten, wo er wieder für den Veranstalter unterwegs war. Das wird aber wirklich nebensächlich, wenn man nämlich hört, worum es da geht. Isle of Man, ich bin ultra gespannt. Ich bin auch schon ultra neidisch. Der Michel hat es mir irgendwann mal im Vorfeld in so einem Nebensatz gesagt, dass er da übrigens hinfliegt. Ich war sehr, sehr traurig, weil ich gerne mitgekommen wäre. Das war aber nicht möglich. Aber genug des langen Intros. Michel, hallo und jetzt erzähl uns erstmal, was hat's damit auf sich? Leg los, wir sind ultra gespannt. Isle of Man Tourist Trophy, crazy.
Ja, also pass auf, an dieser Stelle muss ich mich hier erstmal bei dir entschuldigen, weil wir wie immer einen Aufnahmezeitpunkt ausgemacht hatten und wir haben jetzt 11.24 Uhr, Freitagmittag. Ich bin gestern Abend von der Insel zurückgekommen und habe mir so gedacht, ey, super cool, stell mir Wecker auf um 7, bin dann um 8 im Büro, Sachen schon vorbereiten, Artikel schreiben, Videomaterial sortieren, so ein bisschen Reel vorbereiten und dann habe ich auch die ganzen Sachen nochmal im Kopf, die jetzt so in den letzten Tagen passiert sind. Habe mich gestern direkt mit meiner Freundin zusammengesetzt und Geschichten erzählt und ich habe halt, es ist einfach so krass viel, dass ich es einfach nicht übereinander gebracht habe, so, ne, und dahin gesprungen und das erzählt und jenes, also total verrückt. Und heute Morgen hat der Wecker geklingelt und ich war einfach tot, so, ne, ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Wir haben jetzt ja, du hast gesagt, ne, jetzt war Isle of Man, davor war das IDM-Wochenende, davor war eine Woche Arbeit, davor war unser Gasgeflüster-Wochenende, davor war eine Woche Arbeit und an dem Wochenende davor war ich auch unterwegs. Das heißt, ich bin jetzt quasi eigentlich 4 Wochen durchgehend unter Strom. Und heute Morgen im Bett hat sich halt, als ich zu Hause im eigenen Bett lag, so angefühlt, als hätte mir irgendwie jemand massiv den Stecker gezogen. Also ich bin so brotfertig.
Aber guck, ja. Michel, dann ist es doch jetzt vielleicht genau der richtige Moment, weil was wir, also ich und die Zuhörenden von dir jetzt wollen, ist keine intensive Arbeit, sondern du darfst jetzt einfach auf der Therapie-Couch Platz nehmen. Ist ja normalerweise mein Platz, wo ich meine emotionalen Wallungen von mir lasse. Und einfach mal erzählen. Wir versuchen vielleicht einen roten Faden reinzunehmen, damit alle wissen auch, was passiert. Für die, die das aus irgendwelchen Umständen nicht kennen, fangen wir vielleicht ganz kurz an. Isle of Man, eine Insel, gehört zum Königreich, zu der UK. Seit keine Ahnung was gibt es dort ein Straßenrennen auf der Straße, tempofrei, 60 Kilometer um den Dreh oder 60 Meilen, ich weiß gar nicht, das kannst du jetzt gleich alles nochmal einordnen. Eines der gefährlichsten oder das gefährlichste Rennen, das es überhaupt nur gibt. Die jagen damit 200 bis 300 km/h über den Mountain Course und so weiter. Wir hatten hier schon mal Horst Seiger als schnellsten deutschsprachigen Teilnehmer hier in diesem Podcast, diese Folge auch auf jeden Fall nochmal hören. Und ist was, was für jeden, der so ein bisschen Motorsportinteresse hat, was auf der Bucketlist steht, glaube ich, dort mal hinzukommen. Bei mir ist es auch noch ein ganz fettes, unangekreuztes Feld. Bei Michel ist es jetzt angekreuzt. Das sozusagen als Hintergrundinformationen. Und jetzt, Michel, dann zu dir. Ich habe es kurz eingeläutet. Wie kam es, dass du dorthin bist und wie war's? Wie ging's los? Was hast du dir vorher für Gedanken gemacht?
Also Achtung, Achtung, jetzt muss ich gleich mal deine Anmoderation so ein bisschen korrigieren, denn die Isle of Man gehört nicht zu Großbritannien und ist nicht Teil von UK, sondern es ist tatsächlich, ich habe das jetzt gerade mal nachgegoogelt, weil ich es auch nicht mehr genau wusste, ist quasi eine Crown Dependency und damit direkter Teil der britischen Krone, jedoch kein Teil des Vereinigten Königreichs oder des britischen Überseegebiets. Die sind tatsächlich,
Schande über mein Haupt.
Genau, die sind tatsächlich auch selbstverwaltet und jetzt kommt wieder dieser Punkt, ne? Wo fängst du an? Denn ich habe auch dazu eine völlig verrückte Geschichte jetzt auf der Insel gehört. Aber ich denke, wir machen das einfach chronologisch. Das ist so der sinnvollste Weg, die Geschichte aufzuarbeiten. Und ich fange tatsächlich ganz vorne an bei der Einladung. Denn ich war eigentlich eingeladen als Pressevertreter von Metzler bei der Roadtech 02 Präsentation im April und die hat auf der Isle of Man stattgefunden. Und ich habe mich einfach schon mega gefreut damals und habe gedacht, geil, endlich mal mit dem Motorrad auf der Isle of Man unterwegs sein, die den Mountain Course fahren, richtig, richtig geil. Und die Einladung kam und 3 Tage später kam dann die Absage, weil ich der Letzte in der Gruppe war und so ein bisschen nachgerutscht bin und es gab kein Motorrad mehr für mich. Die haben das nicht geschafft, ne? Es ist ja eine Insel, es muss irgendwie alles organisiert und hintransportiert werden, noch ein letztes Motorrad quasi für mich zu organisieren. Und als Entschädigung sozusagen haben sie gesagt, hey, wir können dich nicht mit zur Pressevorstellung nehmen, aber wenn du Lust hast, kannst du mit auf die Isle of Man zur Tourist Trophy. Wir haben da so eine VIP Experience, nennt sich das. Das ist eigentlich kein, muss ich dazu sagen, ne, das ist kein unabhängiges Presseevent, sondern da geht's halt drum, in der Regel irgendwelche Partner oder Vertriebsleute, die sich irgendwie besonders verdient gemacht haben, also externe von irgendwelchen Läden und Werkstätten etc. da irgendwie einzuladen. Und da bin ich halt in Anführungsstrichen dann als kleine Entschädigung mit reingerutscht. So, ne? Und eigentlich wollte ich dieses Thema ja schon vor Monaten gefühlt oder vor vielen Monden bei uns im Podcast droppen, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Ich habe es nie geschafft und deswegen auch diese komische Situation, als wir dann zur Ausfahrt gefahren sind und zusammen im Auto saßen. Du so, nee, was los, Isle of Man, so, ne? Ich wollte es eigentlich einbauen, es hat halt einfach nicht geklappt. So.
Also ich muss sagen, im ersten Moment war ich schon auch ziemlich sauer. Ich war wirklich sauer, weil das ist für mich so ein großes Ding und ich weiß für dich eigentlich auch, dass ich dachte, wie kann es sein, dass du nicht, als du diese Einladung bekommen hast, direkt zum Hörer gegriffen hast und es mich hat mitteilen lassen, ja?
Ja, warum ist das so? Weil wir ja alle deine emotionalen Ausbrüche kennen und ich natürlich unbedingt wollte, dass du diese News im Podcast erfährst, so, ne? Mhm. Aber jetzt war in den letzten Folgen dein Redeanteil immer so groß, dass ich halt so wenig zu Wort gekommen bin und ist das immer irgendwie untergegangen. So, nein, Quatsch, Spaß beiseite. Also es war wirklich so, wir haben halt entweder Gäste gehabt oder irgendwie andere spannende Themen und es hat halt irgendwie nie reingepasst und das ist ja auch was, wo man mal 3 Sätze mehr dazu reden muss und so nicht so im Abspannen oder im Outro so, ach ja, übrigens bin auf der Isle of Man, tschüss. Keine gute Option, ne? Und es hat sich einfach nicht ergeben und ich wollte aber quasi unsere Zuhörenden einfach mitnehmen, so, ne? Wenn halt quasi die Bombe platzt und hab das dann auch teilweise irgendwie vergessen und verdrängt, das war ganz, ganz weird. Naja, auf jeden Fall, irgendwann ging es dann los und irgendwann war jetzt am vergangenen Montagmorgen.
Dazu muss man sagen, wenn du jetzt sagst, diesen Montagmorgen, das war irgendwas der 3. Juni oder sowas um den Dreh,
genau.
Da war das ganze Event schon eine Woche am Laufen mit Trainings.
Genau, das war, oder es ist in der Regel so, die Isle of Man, vielleicht sollten wir hier wirklich so diesen großen Bogen spannen und das mal aufmachen. Die Tourist Trophy auf der Isle of Man ist das älteste Motorradrennen der Welt, gibt es seit 1907 und wird seit 1911 mehr oder minder unverändert auf dem Snæfell Mountain Course gefahren. Strecke, ich glaube, knappe 62 Kilometer lang, über, ich glaube, 230 Kurven. Also super herausfordernd. Und das Spannende an der Geschichte, das passiert auf öffentlichen Straßen. Also für diejenigen, die sich mit dem Thema Road Racing nicht auseinandergesetzt haben und nur MotoGP, Superbike, WM etc. kennen. Also dieses Rennen ist eben aus einer Laune heraus entstanden auf öffentlichen Straßen und hat sich quasi so über die Jahrzehnte, quasi jetzt über 100 Jahre tatsächlich, so beibehalten, war tatsächlich auch mal Weltmeisterschaftslauf, irgendwann natürlich zu gefährlich geworden für diese Prädikatsklassen und hat sich aber als Instanz, als dieses, so wie du es angedeutet hast, gefährlichste Rennen, spektakulärste Rennen tatsächlich auch gehalten. Und dieses Event gibt's eben nur ein einziges Mal im Jahr und viele der Fahrer, die dort antreten, sind auch auf dieses Thema, ich sag jetzt mal, spezialisiert. Stichwort Joey Dunlop hat man vielleicht schon mal gehört, bis zu diesem Jahr der King of the Mountain gewesen. Das sind halt einfach Leute, die nur in diesem Rahmen fahren. Es gibt ganz, ganz wenige, die tatsächlich irgendwie auf der Rennstrecke fahren und dann eben auf diesen Mountain Course wechseln. So, also das ist dieser große Rahmen. Ältestes Motorradrennen der Welt, spektakulärstes Motorradrennen der Welt und auch unfucking fassbar schnell. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt seit, ich glaube, letztem Jahr bei über 135 Meilen. Das sind über 200 km/h. So, ne, das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Man muss überlegen, in der MotoGP hatten wir jetzt vor kurzem Mugello, da fahren die Ende Mugello, ist einer der schnellsten Streckenabschnitte im MotoGP-Kalender, fahren die über 366 km/h. Das ist natürlich verdammt schnell. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit im Rennen liegt bei, also normalerweise zwischen 160 und 170, ne? wie gesagt, Isle of Man über 200 und da gibt es eben Passagen auf diesem Mountain-Abschnitt, ne? Da fahren die auch 330. Also die sind unfassbar schnell. Und es ist unfassbar gefährlich, weil es eben auf öffentlichen Straßen passiert. Links Abhang, dies, das. Und mit diesem Tempo auch durch die kleinen Ortschaften der Insel geht. Also das ist quasi der große Rahmen. Und du hast es vorhin schon angedeutet, ne, es gibt so dieses Bucketlist-Ding. Du musst eigentlich einmal in deinem Leben auf der Insel gewesen sein, wenn du dich für Motorsport interessierst. So, ne, weil es halt einfach die Mutter aller Rennen ist. Und unglaublich, wenn man es im Fernsehen sieht und das ist was, was ich jetzt versuche, dann auch irgendwie später mitzubekommen. Es ist halt einfach nochmal was ganz anderes, wenn du vor Ort bist. Das ist so krass.
Ja, dann fang doch jetzt mal an. Den Bogen haben wir, glaube ich, gespannt, die Information angereicht. Du bist also montags gestartet, über London, dann auf die Isle of Man geflogen. Wie war es im Flieger allein schon? Was sitzen da für Gestalten drin und wie kamst du dann dort an?
Also genau, richtiger Punkt. Dieser Flug an sich ist schon eine spektakuläre oder eine spannende Geschichte gewesen. Spektakulär ist an der Stelle das auf jeden Fall das falsche Wort. Denn die Anreise gestaltet sich natürlich relativ lang. Bin von Frankfurt gestartet. Eigentlich ist es ja nur um die Ecke, ne? Also es ist nicht weiter, viel weiter weg als London. Aber du musst natürlich, du kannst natürlich nicht direkt fliegen, ne? Weil das ist eine winzige Insel, 84.000 Einwohner, Hauptstadt Douglas 32.000. Alles also kleinstädtisch, ne? Und die haben natürlich auch nur so einen Provinzflughafen, klar. So, also du musst irgendwie nach Festland oder beziehungsweise Insel UK fliegen und von dort aus dann rüber. In der Regel mit der Fähre, wenn du mit dem Motorrad anreist oder eben mit so einem Propellerflugzeug. Und das hat tatsächlich auch, das war so die erste absurde Situation, ne? Abgewickelt von Logan Air und wir sitzen dann im Flugzeug, das Flugzeug schon Verspätung gehabt, ne? Und es geht nicht los und es geht nicht los. Und irgendwann meint dieser Dude so, ja, das Flugzeug ist leider zu schwer. Und zwei Personen müssen aussteigen. So, und es geht halt ansonsten nicht los. Und wir bieten euch an, ihr kriegt Kohle, ne? Wir geben euch 220 Pfund für diejenigen, die sich freiwillig melden. Ihr kriegt Hotelübernachtung und ihr könnt morgen fliegen. So, ne? Wir organisieren das alles. Entweder morgen Mittag von Heathrow oder morgen Abend dann den gleichen Flug auf die Isle of Man. So, ne? Aber es hatte natürlich keiner Bock auszusteigen. Ne? Natürlich nicht, weil die die meisten wollten zu diesem Rennen auf die Insel und du weißt natürlich, morgen ist Renntag, du steigst ja nicht aus dem Flugzeug aus, wenn du weißt, okay, ich verpasse die Hälfte von dem, was vielleicht irgendwie passiert, ne? Naja, auf jeden Fall hat es dann ewig gedauert, irgendjemand ist dann ausgestiegen und dann ging dann zigmal, ja, eine Person fehlt noch, dann war lange Pause und dann hieß es auf einmal, die Situation hat sich geändert, der Wind steht jetzt anders, wir können trotzdem fliegen, so, ne? Und das Witzige war aber, so im Hintergrund, also quasi durch die Fenster hast du halt gesehen, wie die halt einfach Gepäck wieder ausgeladen haben, so, ne? Das heißt, irgendjemand ist halt dann auf der Insel angekommen und hat kein Gepäck gehabt, so, ne? Haben sie halt die Leute voll verarscht, so, ne? Richtig, richtig übel. Und das Schlimme war, ne, ich habe das halt quasi, ich saß auf der gegenüberliegenden Seite, habe das so durch das Fenster gesehen und alle Taschen waren schwarz, ne? Und ich hatte eine schwarze Reisetasche und denk, fuck, da liegt halt meine Reisetasche drauf, so, ne? Ich habe halt auch Equipment drin gehabt, mein Stativ und so, ne? Hab gedacht, nein, das fängt ja super gut an, so, ne? Auf jeden Fall dann losgeflogen, auf der Insel angekommen im Flug, also dann logischerweise zu spät und dann halt rausgesteppt und hab gedacht, hey, ist ja super cool, ist wie eine Presseveranstaltung, alles organisiert, kommt im Band, da fuhr dann direkt mein Gepäckstück, ich so, yeah, läuft alles prima, hab riesen Glück gehabt, so, ne? Naja, ja. Und dann steppe ich halt so in die Empfangshalle, da war tatsächlich noch ein alter Bekannter von mir, der früher mit dem Horst Seigermann auf der Insel unterwegs war und quasi den Helmservice oder irgendwas, den Visierwechsel im Rennen gemacht hat. So, und ich so, oh, Bidi, servus und kurz umarmt und während wir uns da so begrüßt haben, wurde die Halle immer leerer, so, ne, und ich dann kurz raus, geguckt, keine Metzler-Leute, will wieder rein in die Halle, keiner mehr da, der Security kommt auf mich zu und meint so, it's closing time, we need to close now. Und ich so, ja, ist keiner da, der mich abholt, so, ja, sorry, kann er jetzt auch nichts machen, er muss zuschließen, ich muss raus. Okay, so, dann stand ich da vor der Tür, Handy rausgezogen, kein Netz, so, ne, das ist halt auch so ein Ding auf der Insel, du hast halt kein, also, dein Telefonnetz ist immer tot. Du hast LTE, irgendwie so ein bisschen Internet mal zwischendurch, aber es gibt eigentlich kein Telefonnetz, so, ne? Und dann bin ich da wieder vor der Tür rumgesteppt, hab festgestellt, okay, der Flughafen hat WLAN, dann habe ich mir das WLAN eingewählt, so versucht die Leute irgendwie zu organisieren Und dann meinte ich, ja, es war irgendwie Service da und sind auch irgendwie Leute abgeholt worden, aber es fehlt irgendwie noch ein Tscheche, der ist auch verloren gegangen. Ich soll dort bleiben, sie schicken ein Auto. Ich so, ja, okay, alles klar. Dann bin ich da rumgestanden und wir waren, oder habe ich da rumgestanden und wir waren noch zwei weitere Pärchen. Das eine Pärchen saß tatsächlich im Flugzeug schon neben mir und ein anderes saß so in der Bushaltestelle, das Mädel total aufgelöst, so der Typ so ihr den Kopf gestreichelt. Und einer von den Dudes kam dann auf mich zu. Das ist tatsächlich der gewesen, der neben mir im Flugzeug saß und meinte, hey, wie sieht's denn aus? Sie müssten noch nach Peel, das ist irgendwie südlich von Douglas, also zu Fuß 4 Stunden, hat er mir erzählt. Und er hat gerade festgestellt, ja, Bus ist irgendwie verspätet. Der Flughafen-Dude hat gesagt, Taxi gibt's keins. Die haben genug zu tun in der Stadt, wird keiner rausfahren um diese Uhrzeit zum Flughafen. Und ob ich irgendwie eine Transportmöglichkeit habe. Na, mein Herr, pass auf, ich habe einen Shuttle, vielleicht könnt ihr mitkommen. Und dann bin ich dann mit dem in Gespräch gekommen, Chris und Sarah aus, halte ich fest, Alberta, Kanada, sind quasi auch zur TT geflogen und er halt irgendwie nur so ein dünnes Jäckchen an, ne, beide in den kleinen Rucksack auf und ich so, ja, und was habt ihr so vor? Ja, wir sind da übernachten in Peel, haben da auf dem Sportplatz ein Zelt gemietet und wir reisen jetzt so in der Weltgeschichte rum und gucken uns halt irgendwie so diese großen spektakulären Motorradrennen an, so, ne? Und dann gemeint, ja, es wäre aber schon geil, wenn wir irgendwie hinkommen, weil wir wollen ja morgen wieder zurück nach Douglas. Und da war es irgendwann abends um 10, so, ne? Und wenn wir jetzt quasi 4 Stunden nach Peel laufen müssen, das hat er zwischendurch auch immer wieder so genieselt, ne? Und dann müssten wir morgen früh wieder zurück, so, dann wären wir halt da, hätten nur 2 oder 3 Stunden Schlaf. Ich sag, ja, pass auf, ich guck, was wir machen können, so, ne?
Hä, was? Also aber die wollten schon das Rennen sehen.
Ja, die sind hingeflogen fürs Rennen. Also für die, mehr oder minder für die letzten Renntage. Die sind tatsächlich jetzt bis Sonntag irgendwie dort.
Okay.
Und, aber hatten halt irgendwie, ne, also die hatten wirklich kleines Besteck dabei, ne? Also beide nur so einen winzigen Rucksack. Gut, ich meine, die hat natürlich ein Zelt gemietet, aber es war halt, ich bin halt reingesteppt, einen riesen Rucksack auf, klar, mein Video- und Kamera-Equipment dabei, große Reisetasche, so, ne, alles top Komfort. Und sie halt wirklich nur mit so einem, weiß ich, gefühlt 15 Liter Wanderrucksäckchen, seiner hatte vielleicht 30, so, ne, und dann halt aber quasi alles dabei und, ne, es ist ja Isle of Man. So, und wie krass das da abgeht, das erzähle ich jetzt dann gleich so im Lauf der Geschichte. Auf jeden Fall die dann eingeladen, wir uns noch unterhalten und er hat mir dann auch gesagt, naja, so im Sinne von, wir sind eh aus einem anderen Holz gestrickt, ne? Er fährt halt jetzt schon ständig Motorrad, hat mir dann auch Bilder gezeigt, der hat so ein Honda Cruiser und da liegt halt einfach noch Schnee. Er hat gemeint, ihm ist es egal, er fährt auch bei Minusgraden und so, wir sind hier irgendwie anders so. Und hat dann gefragt, ja, wie sieht denn das bei euch aus in Deutschland, wenn ihr Motorrad fahrt, wie weit fahrt ihr denn so? Dann meine ich ja so, na, gute Tagestour sind so vielleicht 200, 300 Kilometer, so eine Feierabendrunde oder so eine schnelle Geschichte, mal so 100, 150. Und er meinte, ja, es ist halt bei uns anders so, wir fahren halt einfach 500 vor Mittag. So, ne, weil bei uns halt alles so riesig und so weit ist, ne. Du hast halt auch zwischen den Tankstellen hast du halt immer mindestens 100 Kilometer Abstand. So, du musst halt einfach fahren, so, ne. Also, andere Geschichte. Er war auch total fasziniert von den Motorrädern, weil dort, also das ist wirklich ein Supersport-Mekka, so, ne. Du hast fast nur Supersportler, beziehungsweise sehr, sehr sportliche Naked Bikes, natürlich ein paar Reise-Enduros von denjenigen, die irgendwie über den Teich gekommen sind, ne, und mit der Fähre angereist. Aber die meisten sind halt wirklich auf diesem Sport-Trip so, ne? Also ja. Läufst du rum und guckst einfach richtig, richtig cool. Naja, die auf jeden Fall.
Da kurze ja, Anmerkung. Ja, ja. Ich habe eine Bekannte, die ist mit ihrem Freund zusammen zur Isle of Man angereist, auf Achse mit dem Motorrad. Und da muss man aber doch ganz schön aufpassen, weil, so erzählte sie es, die waren in einem Hotel auf der Anfahrt, also noch nicht auf der Isle of Man, und haben das Motorrad mit anderen Motorrädern in die Garage gestellt, wollen am nächsten Morgen los, komplette Garage ausgeräumt.
Ja, das ist in Großbritannien ein großes Problem, also vor allen Dingen in den Großstädten, oder was weiß ich, London, Manchester, dies, das. Da gibt es ja auch diese spektakulären Videos, wo die halt total vermummt mit dem Roller anfahren, eine Flex dabei und wirklich die Motorräder wegflexen. Die sind ja teilweise irgendwie an Straßenschildern angekettet, also wirklich mit massiven Ketten, ne? Also nicht so ja. Fahrradschloss oder so, sondern wirklich massive Dinger hinfahren. Dann kommt der Transporter angefahren, das Ding wird reingezerrt, der Roller flüchtet in die Einrichtung, der Transporter in die andere und da ist es massive Diebstahlgeschichte.
Also wenn ihr, ne? Genau, wenn ihr das also vorhabt, da achtet ein bisschen drauf, aber entschuldige, weiter in der Geschichte.
Ja, genau, also das war natürlich dort kein großes Problem, also du hättest alles mitnehmen können, also war wirklich spektakulär, von teuersten Ducatis über MV Agusta stand jede Menge rum, auch wirklich Raritäten so, ne, also you name it, war quasi alles da. Und dann irgendwann angekommen, ich war natürlich viel zu spät fürs Essen, also habe ich so eine Snackbox bekommen, so diese typische Dreieck abgepackte Sandwich. Kennst du ja so, wie du es auch an der Tankstelle bekommst. Und jetzt habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich mir ein Bier dazu gönnen, ne? Und steppe dann so in die Bar, so von diesem Hotel und bestelle mir ein Bushis TT Manx Bier. So, ne? Das wird auf der Insel gebraut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss das natürlich trinken, krieg ein Pint und habe dann gedacht, okay, jetzt zahle ich irgendwie 12 Pfund. So, ne? Und dann meinte die zu mir, 3,55. Ich so, what? Das ist ja quasi, also ich bin in einem Hotel, ne? Und es ist einfach gefühlt billiger als bei uns in Deutschland im Irish Pub.
Und dann also, nahm der Abend seinen Lauf und Michel ist einfach völlig versagt, hat 3 Tage völlig vollgehangen da in der Bar
die TT erlebt. Gar nicht, aber ich habe danach die Geschichte dazu gehört. Und zwar hat dieses Hotel sich auf die Fahnen geschrieben, auf der Insel die besten Preise für Bier zu haben. Und dann ich dachte, wenn ihr irgendwann auf die Insel gehen wollt und im Hotel trinken und also es ist überall okay von den Preisen, aber das ist halt am günstigsten. Chester House Hotel am Lock Road ist das, geht dahin. Die haben sich auf die Fahnen geschrieben, das billigste Bier auf der Insel zu verkaufen. Also fand ich super cool. Und dann habe ich aber wirklich nur eins getrunken, war ja auch Brot fertig nach dem Wochenende, dann so ab ins Bett. Ne? Und danach nahm die Isle of Man Geschichte sozusagen ihren Lauf, denn bis zu dem Zeitpunkt, als ich angekommen bin, so die letzten Renntage, war halt einfach Bombenwetter. Und mit mir kam dann typisches TT-Wetter, so, ne?
Krass, da hast du ja fast das Jan-Gen. Das ist ja doch eigentlich meine Aufgabe, irgendwo hinzukommen und die Regenschauer mitzubringen.
Ja, also genau so war das tatsächlich. Und das Problem ist, dort braucht es ja nicht viel. Es muss ja kein Dauerregen sein, aber. Oh, Entschuldigung, hier gleich noch ein Buschis Rülpserchen hier mit eingebaut. Entschuldigung. auf jeden Fall ist ja das so, dass das ja auf öffentlichen Straßen passiert und die Motorräder dort mit Slicks fahren. Ne? Alles vorgeheizt, das sind richtige Rennmotorräder auf die Technik.
Ich dachte immer, die fahren mit Semislicks. Ich meine, der Horst Seiger hat es mal erzählt, dass er mit dem Metzler, was ist K3 oder was?
Metzler Racing K3, genau. Ja. Also da kann ich gern zu diesem technischen Aspekt kann ich gleich auch noch was dazu erzählen. Inzwischen ist es aber so, früher war das auch teilweise vorgeschrieben, ich glaube in den Superstock-Klassen, also diejenigen, die mit mehr oder minder unveränderten Rennmotorrädern gefahren werden, die hatten, wenn ich mich richtig erinnere, profilierte Reifen vorgeschrieben. Aber es gibt tatsächlich auch, also dieser Mazda K3, so wie er in Deutschland ist, hat halt eine Straßenzulassung. Es gibt aber auch den K1 und K2, gab's mit Profil. Der war in Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere, also ne, gab's keine Straßenzulassung dafür. In anderen Ländern durftest du auf der Straße fahren, aber der ist eigentlich wie ein Slick, nur mit einem Profil. Der muss eigentlich vorgewärmt werden. So. Und genau, das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Und auch dieses Minimalprofil, das auf diesen Reifen ist, reicht eigentlich nicht aus, um nasse Straßen sicher zu befahren, vor allem, weil der Reifen ja auch Temperatur braucht. Das heißt, wenn dort irgendwie eine feuchte Stelle ist, wird auf dem Kurs nicht gefahren. Also es gibt so minimale Ausnahmen, es gibt so bestimmte Punkte, wo du immer, Ramsey Hairpin ist das zum Beispiel, das ist ein Ort, ne? Da ist eine Haarnadelkurve, die liegt unter Bäumen und da hast du halt eigentlich fast immer irgendwie feucht und da ist auch immer irgendwie eine Stelle, wo es ein bisschen aus dem Asphalt rausdrückt, irgendwie das Grundwasser oder irgend sowas. Also das ist immer so ein bisschen feucht, das wird gewarnt, aber eigentlich darfst du auf der Strecke nicht fahren, wenn es nass ist. So. Und wir kommen ja dahin und für den ersten Tag, ich war ja nur 2 Tage vor Ort, war halt vorgesehen, Super Twin Rennen von Metzler, also das Metzler Super Twin Rennen. Metzler ist ja einer der Hauptsponsoren des Events jetzt, also der Reifenpartner der Veranstaltung. Und dann war noch, ich glaube, Monster Superstock TT Race, also quasi die Tausender, allerdings mit nicht Superbike, mit also Full-Spec Race Bikes, sondern diese normalen, ich sag mal,
aus dem Karton raus und ab dafür.
Ja, nicht ganz so. Die machen natürlich schon Fahrwerk und passen Verkleidung an sowas, ne? Aber es sind keine großen Veränderungen erlaubt. Ne? Also ja, Elektronik.
Kein Motortuning, ja.
Ja. Oh, das baue ich jetzt einfach ein, ne? Also ich rede jetzt einfach mal ganz kurz über dieses Technikthema, weil das fand ich total verrückt, macht aber auch Sinn, aber es war mir nicht bewusst. Ich frage dich, was meinst du, welche Elektronik auf der Isle of Man am meisten gefordert wird? Am Motorrad.
Du meinst jetzt Traktionskontrolle, ABS oder was auch immer?
Ja. Wheelie Control, dies, das.
Ja, hätte ich jetzt gesagt Wheelie Control tatsächlich, weil ja oft diese kleinen Hügel drin sind, wo das Vorderrad enorm abhebt.
Mhm. Also, es ist tatsächlich so, dass fast alle Fahrer komplett ohne Elektronik fahren. gar keine Elektronik, außer Engine Brake. Und zwar liegt das daran, dass die Motorräder so viel Zeit in der Luft sind oder halt ein Rad in der Luft ist, also entweder Wheelie oder auch Hinterrad, das kommt ja auch vor, in Bremszonen so, ne? Aber vor allen Dingen die Bereiche, du hast ja viele Sprünge und so, dass die Elektronik die so sehr einbremsen würde, dass sie einfach nur die Engine Brake benutzen. Es gibt Fahrer, die nutzen ein bisschen Traktionskontrolle, aber auch das meistens ein bisschen Wheelie Control, aber das auch in der Regel nur in der Anfangsphase. Ich habe mich zum Beispiel mit Julian Trummer unterhalten, der hat gesagt, die ersten Male hat er sie genutzt, jetzt hat er sie komplett rausgenommen und regelt alles über die Daumenbremse, um die Leistung zu kontrollieren und das Vorderrad im Zaum zu halten. Weil auch da das der Fall ist, ne, das Motorrad ist so oft quasi in außergewöhnlichen Zuständen, dass die Elektronik einfach so viel Leistung wegnimmt, dass du nicht anständig fahren kannst. So, ne? Und ich fand es einfach so absurd, ne? Wenn man sich vorstellt, die fahren ja, und das, ne, gerade diese Superbikes, die sind ja auch getuned, die haben ja auch, ich schätze mal, was weiß ich, 200, 220, 230 PS höchstwahrscheinlich, ne? Also unfassbar viel Leistung und es wird halt einfach mit, also nicht ausgeschalteter Elektronik fahren, so muss ich sagen. Völlig, völlig absurd. Und was.
Das ist echt abstrus. Wenn wir zwei Nasenbohrer da drauf sitzen würden, ich glaube, egal, könnte das beste Sonnenwetter sein, ich würde alle elektronischen Helferlein auf maximal stellen. Ich würde mir, also, würde mich eh total einscheißen, wenn ich es überhaupt aus dem Motorrad schaffen würde. Und wenn ich dann losfahre, würde ich sagen, Gott, hilf mir bitte. Weil da sind ja auch wirklich, man muss sich das vorstellen, das sind ja auch keine, wenn man mal am Schleizer Dreieck war hier in Deutschland, da ist die Straße ja sehr, sehr gut an den meisten Stellen. Dort sind ja Straßen, zumindest das, was ich da so sehe, die sind ja auch wirklich am Arsch zum Teil, ne? Also nicht völlig am Arsch, aber du hast Spurrillen da drin, du hast Unebenheiten da drin, der Verkehr fährt wirklich noch, keine Ahnung, eine Stunde, bevor dann die Strecke gesperrt wird, läuft dann noch normaler Verkehr. Das heißt, da ist immer auch die Gefahr, dass irgendwo so ein bisschen Dreck auf der Strecke liegt, was auch immer. Auf jeden Fall würde ich da auch eine Traktionskontrolle gerade beim Rausbeschleunigen aus den Kurven da mit drin haben. Aber gut, die sind eher aus dem anderen Holz geschnitzt.
Ja, ja, absolut. Also das ist total, total verrückt. Und dieses aus dem anderen Holz geschnitzt, das habe ich dann wirklich auch so im Laufe der Veranstaltung noch erlebt. Ich habe ja, wie gesagt, auch dort gearbeitet und mich mit Leuten getroffen. Also unter anderem Horst Seiger, der hat seine Fan-Tour dorthin gemacht. Und übrigens an der Stelle, Grüße gehen raus, Manu, der ein alter Bekannter von mir ist, den habe ich mal im Most auf der Rennstrecke kennengelernt. Der wohnt 40 Kilometer hier von Darmstadt. Wir haben es nicht geschafft, uns hier in der Ecke bisher zu treffen. Und er ruft mich halt quasi witzigerweise auch am Wochenende vor dem am IDM-Wochenende an, bevor es auf die TT ging, meint, ey Michel, wie sieht's denn aus? Wir haben noch einen Platz für die TT. Einer hat abgesagt, du musst nur die Umbuchungsgebühren bezahlen, willst du mit? Und dann sage ich, nee, aber wir sehen uns vielleicht trotzdem dort, weil ich auch auf der Isle of Man sein werde, über Metzler. Und so war es dann auch. Wir haben uns dann halt einfach am ersten Tag direkt dort getroffen. Super cooles Wiedersehen. Also auch so ein Motorradmecker, du triffst dann einfach auch irgendwie Bekannte oder Freunde oder was auch immer. Also, es sind
aber
so
Michel,
viele Leute
Chronologie dort, jetzt. Also ja, du bist angekommen, du bist im Fahrerlager schon unterwegs. Wir waren mit dem technischen Aspekt, Wetter war scheiße, bedeutet keine Rennen.
Bedeutet keine Rennen, genau. Also es war einem für den ersten Tag vorgesehen, das Super-Twin-Rennen, das Super-Stock-Rennen und eine Warm-Up-Lap gibt es normalerweise auch für die Solo-Piloten und für die Sidecar. Und eigentlich war dieser Tag so durchgetaktet, ne? Und dann hat es zwischendurch aber immer wieder geregnet, so wurde es nach hinten geschoben. Am Ende des Tages gab es tatsächlich nur einmal die Warm-Up-Lap. Und es war natürlich bitter für uns, weil Metzler natürlich das organisiert hatte, so, dass man als Besucher so das Beste der TT mitbekommt. Ne? Also wir hatten für den ersten Tag, hatten wir Tickets für die Startaufstellung. Also bei diesem Warm-Up-Lab-Ding war ich dann tatsächlich auch da und ich stand quasi direkt neben dem Dude, der den Fahrern auf die Schulter klopft, wenn sie losfahren können. Das ist ja so dieses typische tak tak und dann starten die los. Ne? Und das war natürlich cool, ne? Aber und du merkst natürlich auch die Anspannung bei den Fahrern. Da herrscht ja auch eine ganz krasse Atmosphäre in diesem Fahrerlager, ne? Aber es ist halt einfach nochmal was anderes, wenn du da bei einem Rennstart stehst, ne?
Ja, wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, die Atmosphäre bei den Fahrern? Also ich habe bisher Fahrer immer nur sozusagen auf geschlossenen Strecken kennengelernt. Da waren die irgendwie immer ganz locker, selbst in der Startaufstellung saßen sie noch irgendwie da, weil sie aber auch relativ sicher wussten, was da auf sie zukommt. Motorsport ist und bleibt irgendwie gefährlich, aber ist ja doch irgendwie noch ein überschaubares Risiko. Ist es da dann so, dass die wirklich sehr sich isolieren, ganz ruhig oder andere vielleicht völlig überdrehen und sozusagen so Übersprungshandlungen unternehmen, weil sie so viel Stress oder Druck da auf sich spüren? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, das ist eine besondere Atmosphäre?
Das ist tatsächlich schwierig greifbar, will ich mal sagen. Denn die Fahrer stehen ja mit ihren Trucks und den Teams im Fahrerlager. Ne? Und das Fahrerlager ist ja immer frei zugänglich. Also ständig laufen da irgendwie Leute rum. Und du kannst quasi direkt ran, und also an die jeweiligen Teambereiche. Allerdings die Fahrer sehr oft zurückgezogen. Ne? Die laufen zwar auch mal irgendwie in der Gegend rum, ne? Und dann werden mal Bilder gemacht und irgendwie abgeklatscht und irgendwie kurzer Smalltalk oder so typische Fangespräche halt. Ne? In der Regel sind die aber eher zurückgezogen, und wenn sie in diesen Teambereichen sind, ne, dann haben die auch, es gibt ja diese Tensatoren von diesen Veranstaltungen, also diese Absperrbänder, wo du oben so einhängst, kennst du auch vom Flughafen, so von diesen Linien, das haben die in der Regel da auch vor den Teambereichen, ne, also vor den Teamzelten, wo die Technik drin steht, damit da jetzt nicht so viel Kontakt ist. Und in diesem Vorstart ist das auch so, dass da du nur hinkommst, wenn du so ein Spezialticket hast. Ne? Also die versuchen natürlich da auch so wenig Leute wie möglich reinzulassen. Und die wirken, also ich sag mal, auf eine ähnliche Art und Weise, wenn man sie sieht, ne, wie das auch auf der Rennstrecke der Fall ist, ne. Aber du hast halt, also es ist so eine ganz schwer zu greifende, aber irgendwie fühlbare Spannung in der Luft, so, ne.
Also, hattest du die ganze Zeit das Gefühl so, boah, ich sehe den jetzt vielleicht das letzte Mal?
Nee, das nicht. Das tatsächlich nicht. Aber, du denkst natürlich schon, ah krass, ne, die gehen jetzt raus, und wenn irgendwie was passiert, dann passiert halt in der Regel schon was Schlimmeres, so, ne? Also nicht jeder Unfall, sage ich jetzt mal ganz lapidar, auf der Insel ist tödlich. Dazu kann ich auch gleich was erzählen. Ich habe nämlich auch zwei Leute getroffen, die jetzt zweimal Geburtstag feiern können pro Jahr. Komme ich aber gleich drauf, ne? Und aber du merkst es halt, ne? Also das ist eine andere Spannung in der Luft als bei einem normalen Rennstreckenevent. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem zu tun, der Fahrer fährt ja nur gegen sich selbst, ne? Du hast ja diesen 10 Sekunden Intervallstart, ne? Das ist ja nicht wie bei einem Straßenrennen, wie bei einem Rennstreckenevent oder einem Rennstreckenrennen, dass halt quasi alle in der Startaufstellung stehen und dann gleichzeitig gestartet wird, sondern die starten in 10 Sekunden Abständen. Und jeder fährt quasi am Anfang gegen sich. Also ich habe zum Beispiel gelernt, Peter Hickman, der im Moment eigentlich schnellste Mann auf der Insel, auch wenn er noch nicht der erfolgreichste ist, vielleicht kommt das ja noch, der startet immer auf der 10. Position, also immer Startplatz 10, weil er Leute vor sich haben will. Weil er halt einfach diesen Zug braucht und denkt, okay, ich arbeite mich an den einen ran. Und wenn ich den überholt habe, dann habe ich den nächsten. Und dann habe ich den nächsten. Und dann habe ich den nächsten. So, das ist sein...
Dürfen die denn frei wählen?
Ich glaube, die Positionen dürfen teilweise frei gewählt werden, ja.
Also es ist so abstrus, weil du konterkarierst ja selbst deine Aussage mit, die fahren nur gegen sich selbst, ne? Du siehst ja wirklich, wie die sich einholen. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, es sind 60 Kilometer, die fahren 5 oder 6 Runden, hilf mir kurz.
Das kommt drauf an. Also es gibt Rennen mit, ich glaube, es gibt sogar Rennen mit nur 2 Runden, dann gibt es also diese Super Twin und Super Stock sind, glaube ich, auch 3 Runden. Das erste Superstock-Rennen sind 4 und die Senior TT sind 6 Runden.
Also die fahren, aber dann nehmen wir das mal. Also das sind 360 Kilometer. Das heißt, die sind da wirklich auch eine Weile unterwegs. Das ist
1,5 Stunden so, circa, ja.
Genau, das ist, wie soll man sagen, egalisiert diese 10 Sekunden Abstand dazwischen drin. Ja, du wirst früher oder später auch jemand anderem auf dieser Strecke begegnen. Und ich habe von der diesjährigen TT, da gibt es übrigens die Highlights-Videos auch auf YouTube auf dem Kanal, mich schon 1 oder 2 auch mal angeschaut. Was ja abstrus ist, man kennt viele Stellen, wo die dann wirklich auf der Geraden aneinander vorbeiziehen, aber die sind halt trotzdem einfach bekloppt, man muss es so sagen. Ich habe eine Aufnahme gesehen, wo wirklich der eine ausgebremst wird. Beim Anbremsen zieht der eine sich innen dran vorbei und sticht ihn so ein bisschen aus und hämmert da wieder raus. Also abstrus, am Ende des Tages von wegen Kampf gegen sich selbst, ja, den kannst du führen. Aber früher oder später wird jemand vor oder hinter dir kommen, der halt sagt, ja, pass mal auf, ich bin aber auch noch da und wir teilen uns hier mal kurz die Strecke.
Ja, ja, ja. Also, das fand ich sehr, sehr spannend und witzig in diesem Zusammenhang, weil das Super Twin Rennen, jetzt mache ich so einen ganz kurzen Sprung, das Super Twin Rennen ein besonderes, eine besondere Veränderung in der Geschichte der TT mit sich gebracht hat. Und da war das tatsächlich so, dass einer der Fahrer, erzähle ich gleich noch, sich sehr, sehr stark durchs Feld gearbeitet hat. Aber in der Regel ist das ja eher schwierig, ne? Du holst ja, also wenn du die Top-Abstände dir anschaust, ne, dann gewinnt vielleicht mal jemand mit 20 Sekunden Vorsprung, ne, oder holt 20 Sekunden auf die anderen Fahrer raus. Das heißt, du überholst aber in dieser Zeit trotzdem eigentlich nur 2 Personen, ne? Weil du in 10 Sekunden Wellen startest, ne? Und wenn du 20 Sekunden irgendwie rausfährst, dann bist du quasi nach dieser Zeit im Zweikampf mit demjenigen, der zwei Positionen vor dir gestartet ist, ne? Es ist schon ungewöhnlich, also wenn jetzt nicht irgendwie technisch was passiert oder du irgendwelche Überrundungen oder sowas hast, ne? Das ist schon ungewöhnlich, dass es jetzt so diesen krassen Infight gibt. Kommt immer wieder vor, aber die meiste Zeit sind die Leute halt doch eher auf sich allein gestellt und fahren gegen sich, gegen die Zeit und gegen die Streckenbedingungen. So, ne? Auf jeden Fall noch, um den ersten Tag abzuschließen, an dem ja sozusagen nicht besonders viel Racing-Action war, außer diese Warm-Up-Lap, da kamen die Fahrer dann eben auch zurück und haben gesagt, hey, es ist da oben noch zu feucht, wir können das Rennen, was jetzt in die Abendstunden verschoben wurde, können wir nicht fahren, das ist zu gefährlich, so, ne? Und im Tagesverlauf gab es aber dann unter anderem, und das ist auch noch was ich unbedingt erwähnen muss, einen Vortrag von, oder beziehungsweise eine Performance, will ich es mal sagen, von Milky Quail. Milky Quail ist vierfacher TT-Sieger, hat dort einen super heftigen Abflug auch gehabt und hat dann aufgehört zu fahren und ist mehr oder minder der Newcomer-Trainer für diejenigen, die das erste Mal auf der Insel unterwegs sind. Also, die werden ja im Vorfeld eingeladen, dann fahren die Strecke ab und der erklärt quasi die verschiedenen Punkte. Und der hat eine, ich glaube sogar die Rekordrunde von Peter Hickman, die abgefilmt wurde, hat er in diesem VIP-Bereich, in dem wir da zum Essen waren, da haben wir uns ja viel aufgehalten, weil, wie gesagt, hat ja auch oft irgendwie geregnet und war eben einer der Programmpunkte, dass er eine Runde moderiert. So, ne? Und das ist so verrückt, weil du diese, sag mal, die Topfahrer fahren 17 Minuten, ein bisschen drüber, ne? Also um die 18. In diesen 18 Minuten hast du eigentlich durchgehend Programm. So, ne? Es gibt nicht gefühlt wie auf dem Rundkurs so mal diesen Moment, wo du halt irgendwie durchschnaufen kannst, ne? Die haben zwar auch irgendwelche super langen Geraden, ne? Aber die super langen Geraden fahren die halt auch mit 330, ne? Und du fährst halt immer auf schlechtem Asphalt, so, ne? Und der hat das halt beschrieben und also ich packe mal ein Video von ihm, wie er das macht, hier in die Videobeschreibung. Ich suche da mal was raus, weil das ist total verrückt. Wirklich jede Sekunde, die quasi auf der Strecke unterwegs sind, geht bei denen irgendwas im Kopf vor. Jetzt kommt das, jetzt kommt denes, hier muss ich das machen. Da, also zum Beispiel normale Straßen unterwegs, ne? Da ist der Gullideckel, da fährt die Straße nach außen ab, da gibt's einen Absatz, da kann ich ran bis an den Bordstein, da darf ich nur auf der Hälfte der Strecke sein, hier muss ich aufpassen, dass ich die Hinterradbremse benutze, um nicht zu viel Wheelie über die Kuppe zu haben. Jetzt kommt der Sprung, jetzt muss ich mich anspannen. Und dann geht's halt quasi okay, jetzt gerade. Und dann hat er sich tatsächlich so ein Liedchen quasi ausgedacht, ne? Dass jedes Mal, wenn er auf der Gerade ist, halt auch dran denkt, dass er Körper, also Schultern, Hände, Ellenbogen, Knie, Füße so einklappt, ne? Dass er halt möglichst wenig Windwiderstand gibt. Und das ist auch ein Punkt gewesen, den ich wir waren beim Honda Werksteam sozusagen und haben so ein bisschen so eine Technikführung bekommen. Und du siehst dieses Honda-Motorrad, ne? Und die sieht auf den ersten Blick aus wie ein normales Racebike, aber die Verkleidung ist anders, ne? Die haben diese Originalverkleidung genommen, haben die zu einer Firma für so einen CAD-Spezialisten geschickt, haben die vermessen lassen und haben die dann quasi aufgeblasen. So, ne? Die Verkleidung ist deutlich breiter, die Scheibe ist höher und auch der Frontbereich ist halt ausladender, um halt noch mehr Windschutz zu haben. Und mir ist das tatsächlich auch auf einem der Bilder mal aufgefallen und die haben das erzählt, die haben tatsächlich, wenn du das Ende der Frontverkleidung hast, ne, da wo quasi auch der Windschild endet, da haben die nochmal wie so kleine Flügelchen links und rechts angebracht, um noch mehr Winddruck von den Schultern zu nehmen, ne, weil du halt einfach so viel Bereiche hast, in denen du so viel Winddruck auf dem Körper halt hast. Ne?
Ja, ich meine, jeder, der mal irgendwie wirklich auf der Autobahn oder wo auch immer schneller unterwegs war, ich meine, wem muss ich sagen, ich sitze auf dem Naked-Bike, ab 150 wird es da schon echt ungemütlich und auch wenn du sonst irgendwie ein anderes Motorrad fährst, sobald du da schneller wirst, versteckst du dich hinter diesem Windschild, findest es schon ultra unangenehm, auch der Kopf, wenn dann der Helm nicht richtig passt, ist ja super belastend und die sitzen, du hast es gesagt, mit einem Durchschnitt von 220 km/h da drauf.
Ja, über 200, also 220 sind sie noch nicht. Ja,
Entschuldigung, über 200. Über 200 so. Also es ist ja wirklich völlig abstrus und was man auch nochmal sagen muss, du hast ja jetzt eben schon deutlich gemacht, ne? Also die müssen ja die ganze Zeit denken und das ist ja, wie du schon sagst, es gibt keinen Moment, wo man sich entspannen kann. Ich glaube, es gibt so die Einstufung zwischen, okay, jetzt ist es gerade wirklich Todesgefahr und übertrieben hohe Gefahr. Ich glaube, das sind so die Abstufungen, die sie haben, die sie sich die ganze Zeit ausgesetzt fühlen. Deshalb die da anderthalb Stunden komplett konzentriert dabei sein müssen und ja Visier wechseln. Und trotzdem sind ja so Maschinen, dieses Jahr ist es ja auch vorgekommen, letztes Jahr war es ja mit Peter Hickman, wo die Bremse nicht richtig funktioniert hat, wo der immer erstmal ein paar Mal pumpen musste, bevor es funktioniert, und hat trotzdem den ersten Platz abgeräumt. Ich glaube, so war es. Und dieses Jahr ein sehr trauriges Video, es ist nichts Schlimmes passiert, aber trotzdem einfach bitter. Ich glaube, es war Michael Dunlap oder was mit dem Visier?
Ja.
Der also da fuhr und während er da diese Strecke lang ballerte, anders kann man es ja nicht sagen, löste sich ein Teil des Visiers an der Seite. Also man kann ja so ein- und ausklipsen. Michel hat es auch gesagt, es gibt auch zwischendrin immer einen Visierwechsel, weil es ja komplett vollgeschissen ist mit Viechern und so weiter. Und ihm ist also während der TT dieser Helm abgegangen oder dieses Visier. Und er musste dann stehen bleiben am Straßenrand und versuchte es erstmal panisch mit einer Hand, oder was heißt panisch, aber hektisch sozusagen da reinzumachen. Am Ende musste er Handschuhe ausziehen, Helm ausziehen und das händisch reinmachen. Das Publikum stand nebendran, durfte natürlich nicht auf die Rennstrecke. Es war eigentlich sowas von außen, weißt du, wenn man das jetzt beim Freundeskreis hat, da geht einer hin, klickt das einmal wieder rein, dann geht's weiter. Er musste das dort dann machen, dann den Helm wieder draufsetzen und ist dann halt instant weitergeballert. Und das fand ich halt so krass und ist trotzdem, glaube ich, noch Dritter geworden oder so, mit irgendwie 15 Sekunden Abstand oder was? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
Ja, in der Runde hat er den Rundenrekord geknackt. Also in diesem Rennen und war auf dem Weg zu Platz 1 und das war von daher besonders, weil er, und jetzt komme ich quasi, jetzt machen wir quasi den Sprung zum eigentlichen Renntag, an dem wir dann quasi auch vor Ort gewesen sind. Der hat das erste Supersportrennen auf der Isle of Man gewonnen und ist damit gleichgezogen mit seinem Onkel Joey, der 26 TT-Siege hat, also bis jetzt der All-Time-Rekord. Deswegen der Joey auch der King of the Mountain. Und in diesem Super-Stock-Rennen hätte Michael Dunlap, also er war auf dem Weg dorthin, diesen Rekord nicht einzustellen, sondern einen neuen Rekord aufzustellen, ne? 27 Siege einzufahren. Und er hat das dann quasi durch diesen fehlgeleiteten oder nicht funktionierenden Visierwechsel beim Boxenstopp halt nicht realisieren können. Und du hast dieses Video gesehen, da gibt es ja so einen Short, wie er da halt steht, ne, und er meint, Dickheads, so, ne, wie er sich halt einfach aufregt und über seine Boxencrew halt schimpft, ne. Und das ist natürlich super, super bitter gewesen. Aber, und jetzt kommen wir quasi zu diesem bombastischen Teil, ne, wir haben ja wirklich super Pech gehabt mit dem Wetter, sind dann am zweiten Tag mit dieser Snæfell Mountainbahn auf den Snæfell Mountain gefahren und waren im Victory Café. Das ist Bungalow, so heißt dieser Streckenabschnitt, ist so eine superschnelle Links-Rechts-Kombination. Und dann ist das ist in diesem hohen Teil auf dem Berg mehr oder minder, der so super schnelle Streckenpassagen auch hat. Und da oben war einfach, also ich habe mir eine Pudelmütze gekauft. Es war einfach arschkalt. Es hat gestürmt. Ich habe draußen versucht, einen Kaffee zu trinken. Mir hat es den Kaffee aus dem Becher ins Gesicht geweht. So windig war das da oben, ne? Und unter diesen Bedingungen sind die dieses Super-Twin-Rennen dann gefahren. Das war das Einzige, was an diesem Tag auch stattgefunden hat. Ne? Und ich muss sagen, ich habe gedacht, es gibt zwei Rennen, Super-Twin, dieses Metzger-Super-Twin-Rennen und dann, ich glaube, das Monster-Super-Stock am Nachmittag. Ich habe gedacht, okay, ich nutze jetzt das Super-Twin-Rennen, um meine Videoaufnahmen zu machen. So, ne? Also von der Strecke ein paar Bilder, Eindrücke zu sammeln, dies, das. Und bin dann da rumgelaufen und habe immer nur so sporadisch geguckt, weil ich gedacht habe, hey, ich will aber auf jeden Fall die Big Bikes mal da in Action sehen und da konzentriere ich mich dann mehr aufs Rennen. Das zweite Rennen hat dann das Wetter auch wieder gecancelt. Es hat dann irgendwann angefangen, nach dem ersten richtig krass zu regnen. Aber im ersten Rennen ist eben auch Michael Dunlap wieder mit am Start gewesen. Und du hast es einfach gesehen, dieser Typ war halt einfach auf einer verdammten Mission. Ne? Also die Bedingungen waren so krass. Es war einfach nicht vom Wetter her nicht schön. Da musste ich dann wieder auch an Chris und Sarah denken, die halt mit ihrem Minimalgepäck da oben angekommen sind. Ich hatte gefühlt alles an, was ich dabei hatte. Ne? Halstuch, so ein Buff. Ne? Dann, wie gesagt, mir noch die Pudelmütze gekauft, Hemd an, T-Shirt runter, Kapuzenpulli und mein Softshell. So, ne? Und zwar, ich habe noch überlegt, ob ich mir Handschuhe kaufen soll, ne? Weil es halt einfach so absurd stürmisch und kalt war. Und du hast ja diese Fahrer gesehen, gab auch so eine Warm-Up-Lap und der Michael Dunlap, der war verdammt nochmal auf einer Mission so, ne? Der ist einfach geistesgestört, ist der diesen Streckenabschnitt gefahren. Ne? Du hast gesehen, wie groß der Unterschied zu den anderen ist. Völlig verrückt. Und jetzt greife ich quasi zum Rennergebnis vor. Ich habe das dort vor Ort gar nicht mitbekommen, weil ich eben beschäftigt war und ich hatte halt dummerweise auch, du hast normalerweise so ein TT-Radio, ne? Es gibt so ein TT-Funk, TT-Radio, wo quasi du den Kommentator hörst, weil ja du auf der Strecke nicht siehst, wo wer steht. Ne? Die fahren ja quasi alle losgelöst voneinander und du kannst ja nur anhand des zeitlichen Abstandes oder der zeitlichen Entwicklung gegeneinander einordnen. Ne? Und der Michael Dunlop hat dann tatsächlich in diesem Metzler Super Twin Race es geschafft zu gewinnen und ist damit jetzt quasi der neue King of the Mountain und hat quasi seine Familiengeschichte tatsächlich neu geschrieben, weil das ist ja, muss man vielleicht an der Stelle auch noch so die Hintergründe erzählen, das ist ja eine super tragische Geschichte. Das sind ja zwei Brüder, Joey und Robert Dunlop. Das sind quasi die alte Generation und dann nochmal zwei Brüder, William und Michael Dunlop. Und der Joey Dunlop ist eben dieser King of the Mountain gewesen, 26 Siege eingefahren in den unterschiedlichsten Klassen, ich glaube auch über, ja, weit über 20 Jahre. Und Joey Dunlop ist bei einem Rennen gestorben, Anfang der 2000er, in Estland mal, bei so einem winzigen Straßenrennen, kannte keiner, auf feuchter Strecke gestürzt, tödlich verunglückt. Der Robert Dunlop, der Vater von William und Michael Dunlop ist, ist auch auf der TT gefahren, hat dort auch schwere Stürze gehabt und ist gestorben bei einem Crash auf den Northwest 200. So, und das ist so eine krasse Geschichte. Der Michael Dunlop war auch dort, ist dort auch gefahren und ist am Tag nach dem Tod seines Vaters auf der 250er angetreten und hat das Rennen gewonnen. Also total absurd, ne? Also ganz krasse Geschichte. Sein Bruder, eben auch Roadracer gewesen, der ist tatsächlich auch tödlich verunglückt. Den habe ich tatsächlich auch mal in Froburg getroffen. Genauso wie Michael Dunlop tatsächlich, also auch mal so mit persönlichem Austausch. Und der Michael ist quasi derjenige, der übrig geblieben ist und dessen Ziel halt, also das ist halt irgendwie, der trägt halt dieses Dunlop-Erbe sozusagen weiter. Und wenn du ihn siehst, es gibt einen Abschnitt oder einen Ausschnitt von aus diesem Superstock-Rennen ist es, glaube ich, ne? Da verpasst er, da geht er zu weit, ne? Und fährt quasi, ich glaube, jeder andere wäre halt einfach völlig zerledert gestürzt, ne? Fährt über den Bordstein auf den Gehweg und vom Bordstein wieder runter und wieder zurück auf die Strecke. Also
und absurd. Direkt halt wieder Vollgas, ne?
Also das nur, ist das, nur wo, hart.
Das ist das, was ich auch mit diesem Helm-Ding meinte, ne? Wir wären dann irgendwie alle raus und würden wahrscheinlich sagen, okay, scheiß drauf, lass es bleiben. Der zieht das Visier wieder drauf, fährt vom Bordstein wieder runter und wirklich direkt wieder ans Limit. Also ist ja wirklich völlig abstrus. Also was diese Familie Dunlop auch für eine Mission hat, ob das bei ihm jetzt noch so ganz gesund ist, wir können nur hoffen, dass er noch ein langes Leben hat und nicht seiner Familie das irgendwie gleichzieht. Trotzdem natürlich krasser Erfolg. Zurück von der Story vielleicht nochmal zu deinem Erlebnis an der Strecke auch. Du hast ja gesagt, die TT zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass man wie bei kaum einem anderen Rennen wirklich komplett an die Strecke ran kann. Legendär diese ganzen Handy-Videos, wo wirklich die Motorräder 10 Zentimeter am Handy vorbeiziehen, die Leuten wirklich der Wind komplett ins Gesicht bläst durch diesen Fahrtwind. Man hört immer diese Beschreibungen von, man nimmt auch diese Motorenwärme komplett wahr, obwohl das ja wirklich eine Millisekunde ist, die dieses Motorrad tatsächlich an einem vorbeizieht. Wie hast du das erlebt dort oben?
Ja, da komme ich tatsächlich zu einem Punkt, der ein ganz entscheidender ist, als Tipp für diejenigen, die sich das vielleicht irgendwann mal angucken wollen, und ich kann es euch einfach nur empfehlen. Die Fahrer brauchen ja in der Regel mehrere Anläufe. Also Davy Todd zum Beispiel, der hat jetzt das erste Rennen gestern gewonnen, also am Donnerstag, dieses Superstock-Rennen. Der ist jetzt ja auch schon einige TTs gefahren und du brauchst einfach Zeit, um diese Strecke zu lernen, so, ne? Um sich auf die Gegebenheiten einzustellen. Und trotz der immensen Vorbereitung, Julian Trummer hat mir das erzählt, der hat sich hunderte Stunden lang im Vorfeld, bevor er da hingegangen ist, die Strecke studiert, Videos angeguckt, das auswendig gelernt. Viele nutzen tatsächlich eben auch Video, also es gibt ja ein TT-Game, was anscheinend sehr, sehr realistisch ist, sagen sogar die Fahrer, um quasi die Strecke besser zu lernen. So, ne? Nichtsdestotrotz brauchst du mehrere Anläufe, musst mehrmals dort gewesen sein, um das zu verinnerlichen und gut fahren zu können. Und so ist es tatsächlich auch als Zuschauer und als Zuschauerin. Du musst mehr als einmal hin, weil die Distanzen sind super groß, ne? Der Kurs ist, wie gesagt, über, ich glaube, es sind 62 Kilometer lang. Und du hast diesen Straßenverkehr. Und wenn diese Rennsessions sind, ist natürlich die Straße gesperrt für den öffentlichen Verkehr. Und das bedeutet aber auch, wenn du irgendwo bist, ne, irgendwo abgelegen, kommst du dort nicht mehr weg. Du bist dort und muss dann halt auch für diese Zeit bleiben, solange eben dieses Rennen läuft. Und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, zwischen den Rennen irgendwie die Position zu wechseln oder wenn es jetzt wie bei uns halt sehr, sehr viele Pausen und Verschiebungen gibt, dadurch, dass eben das Wetter halt irgendwie nicht mitspielt. Aber auch dann hast du ja wenn du, sagen wir mal, 4 oder 5 Tage dort bist, siehst du nur einen Bruchteil dessen oder kannst du nur einen Bruchteil dessen sehen, was tatsächlich an Möglichkeiten besteht, ne? Und du bist ja auch mal, keine Ahnung, lange Zeit im Fahrerlager oder im Bereich von der Haupttribüne. Und das war tatsächlich für uns so ein großes Problem, weil halt so viel Zeit ausgefallen ist und so viel Rennen und Einheiten, auch Warm-up-Einheiten ausgefallen sind, habe ich tatsächlich dieses direkt nah an der Strecke habe ich nicht gesehen. Also habe ich nicht erlebt. Ich habe diesen krassen TT-Kick, den du gerade beschrieben hast, ne? Das fehlt mir auf dieser Emotionenliste.
Ah, Michel, also es tut mir auf der einen Seite leid für dich, auf der anderen Seite freut es mich, weil ich behaupte jetzt einfach mal, dann ist die Bucketlist zur Hälfte abgehakt. Also absolut. Dieses Kreuzchen. Und dann müssen wir nochmal hin, dann nimmst du mich mit. Dann nehmen wir uns vielleicht ein paar Tage mehr Zeit und dann hocken wir uns dahin und können uns beide diesem Sog im wahrsten Sinne des Wortes, der dann entsteht, wenn das Motorrad mit über 200 an dir vorbeiballert, auf gar keinen Fall entziehen.
Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich für mich die Lektion und auch das Gefühl, was so mit dieser Reise einhergeht. Du musst da wieder hin, so, ne? Es ist, also ich habe natürlich wie die letzten, nach den letzten Events auch so ein kleines Reel gebastelt und das ist natürlich, nimmt die ganze Sache so ein bisschen auf die Schippe, ne? Und zum Schluss wird halt die Aussage sein, so, ja, 3 Tage oder 5 Tage schlechtes Essen, schlechtes Wetter, wenig Racing. Wer tut sich sowas an? Ich fahre auf jeden Fall wieder hin. So, ne? Weil es ist einfach, du kannst es ist einfach die gesamte Atmosphäre und all das, was da passiert, ist so unbeschreiblich, ne? Auch mit den ganzen Leuten, die da sind. Und ja, wir kommen ja, also aus der ganzen Welt sind eben Leute vor Ort, ne? Da kommen Leute aus Australien 34 Stunden angeflogen oder aus Neuseeland, um sich das anzugucken. Hier Chris und Sarah aus Alberta, Anreisezeit wahrscheinlich auch irgendwie 15 Stunden und mit wenig Gepäck und wenig Komfort und sind dann da vor Ort, aber das spielt halt einfach dort überhaupt gar keine Rolle und das ist halt auch, was total krass ist, niemand regt dich darüber auf, wenn es jetzt irgendwie Verschiebung gibt oder irgendwas nicht stattfindet, so, das spielt einfach keine Rolle, das ist halt einfach dort Teil des Deals und du kannst dort auch nicht planen, so, ne, du kannst jetzt nicht überlegen, ja, heute Nachmittag gucke ich mir das an und dann fahre ich dorthin und dann mache ich jenes, weil halt einfach so viel durcheinander geht, ne, es sei denn, du hast so eine Ausnahmewoche wie letztes Jahr, wo du ja quasi 2 Wochen durchgehend Hochsommer auf der Isle of Man hattest, ne, und einfach alles unter besten Bedingungen passiert ist, das ist aber nicht der normale Zustand, ne? Mhm. Und auch noch eine Anekdote, die ich von diesem Bungalow, also Victory Café Spot erzählen muss, wo wir gestern den Tag verbracht haben und eben auch dieses Supertwin-Rennen gesehen haben. Es war ja super windig, ne? Und über diesen Abschnitt geht eine Brücke. Die haben viele, also so eine Fußgängerbrücke ist das. Das hat bestimmt jeder im Video schon mal gesehen, so, ne? Und du läufst da drüber und du darfst aber oben nicht anhalten und fotografieren. Da stehen unten auf links und rechts den Ordner und versuchen das halt irgendwie zu verhindern. So.
Damit das Handy nicht runterfällt auf die Fahrer und so weiter.
So, solche Sachen, genau. Und wir laufen halt auch oben. Also ich stand auf der Seite, ne? Hab geguckt und hab Bilder gemacht und es läuft einer drüber und auf einmal, oh, so. Und dem hat es halt einfach wegen des starken Windes das Basecap vom Kopf gewedelt, so, ne? Und dann war auf einmal alle Leute, there's a head, so, ne? Und dann die Ordner dann so langsam aktiv geworden und das sind aber, ich sag mal, mindestens 30 Meter bis zum Zaun, bis du dann quasi auf der Strecke bist. Und bis dann der nächste Ordner, der dahin durfte, ne, weil es darf auch nicht jeder dahin, ging so ein bisschen Zeit ins Land, ne, und dann hat er jetzt halt auch, weil der relativ weit weg war, nicht gleich diese Mütze gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, jetzt gibt es halt so diesen Riesenärger, ne? Und dann hat er diese Mütze gefunden und stand dann am Rand von der Strecke und hat gemeint, hey, wem gehört denn diese Mütze? So, ne? Und so, ich würde es euch gerne zurückgeben. Und irgendwann einer hat sich dann gemeldet und dann hat er seine Mütze zurückbekommen, hat sich bedankt, ne? Und es war eine super entspannte Situation, ne? Also da gab es kein böses Wort, da gab es kein Rumgeschrei oder sonst irgendwas so, ne? Pass doch auf, du Idiot, ne? Merkst doch, dass es windig ist. Und so ist dann einfach alles super, super entspannt, super nett, alles super zuvorkommend. Also auch dieses, ne, du läufst auf diese Brücke, ne, ich habe meine Kamera in der Hand, so, ne, und das war nicht dieses, da oben darfst du aber nicht fotografieren, gell, so, ne, wie das hier in Deutschland passieren würde, so, sondern der Typ so, you do not plan to make a picture up there. Ich so, nee, mache ich nicht so, ich will nur rüberlaufen, so, ne, also auch so die Art und Weise, wie halt kommuniziert wird und so, super, super entspannt, also es ist ganz, 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 ganz tolle Atmosphäre und das ist, glaube ich, auch ein großes Faszinosum und das, was halt die Veranstaltung mit ausmacht neben dem spektakulären Rennsport, der da passiert. Also, nächstes Jahr wenn wir das zusammen machen, können wir ja quasi auch so eine User-Reise organisieren, fahren wir mit dem Motorrad hin, alle auf Achse, weil das ist natürlich auch sowas, was man sagen muss, kann man machen. Ich habe zum Beispiel Mario Steffen, PS-Redakteur und Motorpresse-Journalist, der ist tatsächlich auch mit der Multistrada hingefahren, war da eben auch vor Ort, hat von dort aus gearbeitet und ist halt aber mit dem Motorrad angereist. Also das wäre tatsächlich auch mein Wunsch, mehr oder minder, sage ich jetzt mal, gewesen, wenn das zeitlich und von den Terminen halt irgendwie besser gepasst hätte. Das kann man sich tatsächlich überlegen.
Müssen wir schon bald in die Planung einsteigen. Michel, das war ein krasser Erlebnisbericht. Ich glaube, du könntest noch 2 Stunden weiter erzählen. Aber unser Podcast muss irgendwann leider immer mal ein Ende nehmen. Du hast aber natürlich noch eine Anekdote.
Eine Anekdote. Also zwei. Zwei muss ich unbedingt noch erzählen. Also das sind, die haben jetzt nur bedingt was mit dem Rennsport zu tun, sondern einfach mit Dingen, die auf der Insel passieren, so, ne? Geschichte ist Nummer eins. Wir hatten ja quasi Metzgerbetreuer und ich habe dort Freddy kennengelernt. Freddy ist der Sohn von David und David ist der Cheforganisator oder der Chef des Mediacenters dort. Macht das irgendwie seit 30 Jahren, auch ein totaler Motorradverrückter. Und David wäre beinahe auf einem Motorrad zur Welt gekommen. So, ne? Seine Mutter war schwanger, hat Wehen bekommen und sein Vater hat halt die Mutter gefragt, ey, du pass auf, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, ne? Also entweder wir nehmen das Auto und du hast irgendwie 10-mal Wehen und das passiert halt im Auto, oder wir nehmen das Motorrad und du hast nur 2 Wehen auf dem Weg zum Hotel, Krankenhaus, so, ne? Die Mutter hat sich fürs Motorrad entschieden. So, das heißt, der kleine Freddy wäre halt beinahe unterwegs zur Welt gekommen, ne? Und sie hatte tatsächlich dann auf dem Motorrad auch Wehen. Und weil das Motorrad eine Ducati war, heißt Freddy Desmo mit Zweitnamen, also die Desmodromik. So, also Freddy Desmo, Grüße gehen raus, super cooler Typ. Auch ein durchgepeitschter Dinger, 45, also der ist, weiß ich, Anfang, Mitte 30, 45 Länder mit dem Motorrad bereist, war ein Jahr in Afrika, ein Jahr in Südamerika, hat sich beim Versuch des Wheelies mit dem E-Scooter in Los Angeles so kompliziert den Fuß gebrochen, offener Bruch, dass er irgendwie da wochenlang festhing, $400,000 für eine OP draufgegangen, also richtig krasse Geschichte, aber ist wieder fit und fährt auch wieder, also krasse Geschichte. Und Freddy hat mir eine Anekdote erzählt.
Unzweifelhaft der teuerste Wheelie, den es wahrscheinlich gibt.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Und dann hat Freddy mir eine Geschichte erzählt zum Thema Polizei auf der Insel. Ne? Die sind super relaxed. Die ganzen Motorräder, Grüße gehen raus an Effe, haben alle kein DB-ITER drin. So, ne? Das sind quasi teilweise gefühlt MotoGP-Komplettanlagen. Und ich bin jetzt in Deutschland gestern Abend hier angekommen und mir hat gefühlt so ein bisschen dieser Motorrad-Sound gefehlt. Die ballern da auch nicht durch die Gegend wie die Verrückten und drehen halt Drehzahlen ohne Ende, sondern fahren halt normal durch die Gegend und du hörst halt einfach nur kernigen, lauten Motorradsound, ohne dass es jetzt übertrieben ist. Und das ist da in Anführungsstrichen ja auch völlig normal, ne, in diesem Rahmen. Naja, auf jeden Fall nehmen es die halt mit diesen technischen Veränderungen nicht ganz so genau, vor allen Dingen nicht während dieser CT-Woche. Aber weil die ja quasi ihr eigenes Rechtssystem haben, ist mit diesen Cops halt auch nicht zu spaßen. So, ne? Also, wenn du denen dumm kommst, dann geht's halt auch mal ganz schnell ins Gefängnis. So, ne? Die stecken dich, buchten dich halt einfach mal ein, einfach um, damit du runterkochst, ne? Und Freddy hat mir eben eine entsprechende Geschichte erzählt. Während der Zeit, als die Covid-Pandemie für den Lockdown überall gesorgt hatte, durfte man auch nicht auf die Insel. Und es gab wohl einen Dude vom Festland Großbritannien, also von der Insel Großbritannien, ne, von dem UK halt, der sich frisch verliebt hatte in eine junge Dame auf der Isle of Man. Und es gab natürlich keinen Fährenbetrieb für Normalsterbliche, war ja wie gesagt alles runtergefahren. Und der hat sich dann gedacht, naja, dann fahre ich halt einfach selber, hat sich ein Jetski gemietet und ist mit diesem Jetski von Großbritannien zur Isle of Man gefahren und ist da halt angekommen, so, ne? Und die fanden das überhaupt gar nicht lustig. Die haben ihn quasi direkt am Strand in Empfang genommen, sozusagen, oder da, wo er halt angelandet hat, und haben halt direkt ins Gefängnis gesteckt. So, nach dem Motto, was fällt dir ein, hier unsere Regeln zu brechen, ne? Wenn wir sagen, wir wollen ja keinen haben, dann meinen wir das auch so. Und er ist halt direkt eingewandert. So, fand ich auch noch eine witzige Geschichte zum Thema Law and Order auf der Isle of Man.
Was eine romantische Story zum Ende. Gäbe vielleicht noch einiges. Du hast auch noch Geburtstage sozusagen genannt. David Datzer, deutscher Teilnehmer, den hat es auch ordentlich zerlegt. Glück im Unglück gehabt, viele Prellungen, die Prellungen so stark, dass dann aber, er wollte am nächsten Tag natürlich direkt wieder Rennen fahren. Die Rennleitung gesagt hat, nee, du bist nicht freigegeben. Vielleicht auch nochmal, genauso wie Julian Trummer, Kandidat, den wir hier im Podcast gerne mal begrüßen würden. Schauen wir mal, was da so geht. Aber Michel, ich glaube, das war wirklich ein sehr eindrücklicher Erlebnisbericht. für alle anderen da draußen jetzt die Gelegenheit, auch nochmal auf YouTube zu gehen, sich nicht nur Michels Videos anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du es bis Sonntag schaffst, da schon was zu basteln, aber da kommt sicherlich was. Aber die Tourist Trophy hat einen eigenen, sehr spannenden Kanal. Und der Verweis war vorhin auch schon mal da, der Michel produziert in letzter Zeit Reels zu allem, was er so macht, die auf Instagram veröffentlicht werden, die wirklich eine Komödie ihresgleichen erstmal suchen. Sehr, sehr stark, Michel, an dieser Stelle nochmal. Schaut da gerne auch nochmal vorbei, guckt sie euch an, da gibt es vielleicht auch Bilder von unseren T-Shirts. Ich trage nämlich gerade nochmal unser Gasgeflüster-T-Shirt hier auf. Sehr, sehr gut, wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt uns gerne. Ansonsten war es das für heute. Michel, ich fand's geil, das alles zu hören. Ich sag danke und tschö.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.